Ja, dieses Buch hat eine, neben den beiden Schwestern, die die Hauptrollen spielen, die eine erzählt, die andere bringt sich um. Und dieser Selbstmord ist der Auslösungspunkt, der Ausgangspunkt dafür, dass die andere überhaupt ins Erzählen kommen muss. Die fängt also an, über diese Schwester nachzudenken. Die Schwester, die sich das Leben nimmt in New York oder die sich mutmaßlich das Leben nimmt, denn ganz genau weiß ich es nicht, die ist in der Provinz verblieben, eben da, wie Sie erwähnt haben, am Stettiner Haff, in einem kleinen Ort, der während des Kalten Krieges künstlich eigentlich entstanden ist, weil sich dort Militär angesiedelt hat. Eigentlich eine ganz verlorene Ecke, eine verlorene Landschaft. Und dieser Ort schrumpft nach 89, nachdem also der Kalte Krieg auch vorbei ist, also spätestens 91, schrumpft er wieder auf seine normale Dorfgröße zurück, die er mal hatte, weil sich das Militär praktisch wieder zurückziehen muss und die Funktion des Ortes auch verloren gegangen ist. Aber wie das so ist, also die Menschen kommen manchmal nicht so schnell mit, wie die Geschichte um sie herum sich abspielt. Deswegen bleibt die Schwester also dort und vollzieht das Verschwinden dieses Ortes, an dem sie aufgewachsen ist, eigentlich nochmal nach. Ganz kurz noch, weil ich nicht vorne anfange zu lesen, das Buch ist nicht chronologisch erzählt, sondern eigentlich wie ein Mosaik aufgebaut, weil die Erzählerin in alle Zeiten eigentlich hineinschweben kann und auch ja über den großen Geschichtsraum verfügt, erzählerisch, und so ist das also ja wie ein Mosaik aufgebaut am Ende. Und die Schwester hat die dort geblieben ist in diesem Provinzstädtchen, aus dem sich das Militär zurückgezogen hat, die hat einen Liebhaber, die ist verheiratet, hat zwei Kinder und hat einen Liebhaber auch noch, wie es ja manchmal vorkommt im Leben. Und dieser Liebhaber ist eigentlich, ja, kommt immer wie so eine Anwandlung von Vergangenheit immer wieder zu ihr zurück. Und mit diesem Liebhaber möchte ich beginnen. Der ist eigentlich noch die dritte Hauptperson in diesem Buch, oder die vierte. Also es ist der Ort, ist die eigentliche Hauptperson, dann die Schwester, die sich das Leben nimmt, die Erzählerin und der Liebhaber. Zwischen diesen vier Personen sozusagen spielt sich das Ganze ab. Und ja, ich beginne mal mit diesem Liebhaber. Er war immer der Soldat. Jahrelang haben meine Schwester und ich von ihrem Liebhaber gesprochen, als wäre er ein fester Bestandteil auch meines Lebens. Was macht der Soldat, fragte ich beiläufig, wenn ich mit ihr telefonierte, oder sie in einem ironischen Geständniston. Letzte Woche hat er wieder angerufen, der Soldat. Er war nicht mehr beim Militär. Trotzdem nannte sie ihn so noch immer. Es war leichter für sie, den Ehemann mit einem Menschen zu betrügen, dessen Bezeichnung aus einer anderen Wirklichkeit stammte. Die heimlichen Ausflüge mit ihm waren dann weniger verräterisch. Sie passierten mit jemandem aus einer Zeit, die es längst nicht mehr gab, einer Zeit, die vor der Heirat lag, vor den Kindern. Wenn sie Soldat sagte, war sie sicher. Ihr Liebhaber gehörte in eine gänzlich andere Geschichte, ein anderes Jahrhundert sogar. In den 80er Jahren war er wegen seines Militärdienstes in den Ort gekommen. Für die meisten Rekruten, die es per Einberufungsbefehl in diese Gegend verschlug, war es eine Katastrophe. Kiefernwälder, hochstehende, von Sandkuhlen unterbrochene Wiesen. Mit dem Zug brauchte man einen ganzen Tag, bis man heraus war aus dieser Ödnis. Oft zu lang für eins der seltenen Urlaubswochenenden. Die, die doch versuchten zu fliehen, für eine Nacht, ein paar Stunden, stürzten am Samstag aus dem Kasernentor zu den Schwarztaxis. Man sah sie zum Bahnhof rasen, wo ein einziger Zug vom einzigen Gleis abging, Richtung Süden, der Hauptstadt zu. Die meisten aber blieben, vergruben sich während der 2-3 Jahre in sich selbst, tranken viel. Man hat später gemeint, die Abgeschiedenheit sei Heimtücke gewesen, auch in dieser Hinsicht. Dass man die jungen Männer so zum Bleiben zwang, die Großstädte weit entfernt, am nächsten nur ein paar Kilometer weit Stettin, auf der anderen Seite der Grenze. Doch diese Tatsache ist bedeutungslos. Uninteressant auch, dass es Tschetschin heißt, nicht Stettin. Eine Schulaufgabe, denn die Stadt könnte auch Hanoi oder Paris heißen, Novosibirsk oder Buenos Aires. seit 1980, erst recht ein Jahr darauf, seit in Polen Kriegsrecht herrschte, war sie nicht mehr als ein Name auf der Landkarte. Als das geschah, als sich die Grenzen schlossen, fiel das Land dahinter ins Vergessen. Es ist die verschlafenere Grenze, bewacht zwar, aber nicht von Hunderiegen, nicht von Scharfschützen dicht an dicht. Eher schon könnte man sich auf einem Traumgang im Gestrüpp dieses Hinterlands verfangen. Unsere letzten Erinnerungen an das so plötzlich verriegelte Land, nicht mehr als schwärmerische Albernheiten. Die zigeunerhafte Buntheit in der Hafenstadt, ein Affe auf der Mole, eine Wahrsagerin auf einem Markt. Jede dieser allmählich verschwimmenden Geschichten erschien als das grandiose Gegenteil unserer Wirklichkeit. Während das Land neben uns verschwand, wurde die Gegend, in der wir lebten, zu einer Sackgasse, dem letzten ungenutzten Winkel eines Hauses, in den man sich zufällig verirrt, bevor man schulterzuckend kehrt macht und wieder geht. Die einzige Verbindung blieb das Wasser. 15, 16, 17 Jahre später, wenn es vorbei ist, die alten Bündnisse nicht mehr gelten, wird all das nicht mehr wichtig sein. Die Menschen werden es vergessen haben. Meine Schwester wird mit ihrem Liebhaber auf einem Fährdampfer die Grenze wieder ungehindert passieren können. Wie die meisten Leute steigen sie nicht aus, sie überqueren es nur, das Stettiner Haff, und fahren mit dem Dampfer von der polnischen Seite wieder auf die deutsche zurück. Dass da zwei Menschen, Touristen, eine Staatsgrenze passieren, wird niemanden mehr kümmern. Es wird nicht mehr von Bedeutung sein. Das Haff, vom Ort aus kann man es nicht sehen, aber an Sommertagen spürt man es an der Luft. Es beherrscht die gesamte Gegend, es macht die Landschaft feucht. An dem schmalen Strand, den sich das Schilf regelmäßig zurückholt, liegen statt Muscheln winzige Schneckenhäuser im Sand. Dieses Gewässer, das uns von der Ostsee trennt, ist ein falsches Meer. Nie ein Tosen, keine Drohung, ein gigantisches, stehendes Meer. Wir lachen über die Anekdote vom Selbstmörder, der sich ins Haff stürzt, stolpert und auf den Knien landet. So auf den Knien rutschend kriecht er voran, hunderte Meter durchs flache Wasser auf den Horizont zu, bis er vor Erschöpfung umkehrt. Im August fängt das Wasser zu blühen an. Der grüne Algenteppich breitet sich über die Grenze hinweg aus. Dann bestimmt der Gestank der Algen die Gegend. Sie kleben am Körper, das falsche Meer verwandelt sich gänzlich in einen abgestandenen Teich, dass sogar die Kinder verächtlich darauf schauen. Meine Schwester, die damals noch zur Schule ging, hatte ihn beim Tanz kennengelernt. Tanz, ein Saal mit ein paar nackten Tischen und einem Tresen darin. Dumpfe Gesichter, zusammengesunkene Körper, die Soldaten dazwischen wie Aussätzige. Obwohl man meinen könnte, die Stadt lebt vom Militär, ist der Anblick von Uniformen für viele eine Provokation. Wenn nicht die Soldaten gegenseitig übereinander herfallen, sind es die Männer aus dem Ort, die ihnen Schläge verpassen. Ganz ohne Aufregung tun sie es. Fast so, als gehöre es zu einem vorgeschriebenen Ablauf, als hielten sie eine Ordnung ein. Während die Musik im Saal weiterläuft und die Pärchen ihre Kreise ziehen, schlurfen die Verprügelten wortlos zwischen den Tanzenden hindurch bis zu einem der Tische, wo sie ungestört zusammensacken. Auch mit dem Soldaten meiner Schwester hatte man sich zu prügeln versucht. Mehr noch als die Uniform allerdings brachte die herumstehenden Männer in Wut, dass ein Buch aus seiner Jackentasche herausschaute. Ihre Verachtung Büchern gegenüber gleich der, die man bei einer gewählten Ausdrucksweise empfindet oder angesichts weißer Lackschuhe. Als das Buch bei seinem überraschend geschickten Verteidigungsschlag herunterfiel, trat einer darauf. Man zog und zerrte daran, bevor meine Schwester sich das zerfledderte Papierbündel greifen und es ihm geben konnte. Die stumme Übergabe muss genügt haben als Erkennungszeichen. Der Soldat und sie bildeten plötzlich ein Paar gegen die übrigen Leute im Saal. Aber anstatt ausgeschlossen, fühlten sie sich erleichtert, sogar erhöht durch die erst feindselige und kurz darauf schon wieder gleichgültige Stimmung um sie herum. Nach dem Tanz laufen überall Paare durch den Ort, eine Stunde, manchmal zwei. Sie sitzen auf dem Bordstein, in Hausaufgängen, stolpern durch die Dunkelheit, bis es Zeit ist für die Kasernen. Auch meine Schwester war mit dem Soldaten so durch die Nacht gerannt. Auf einem Acker, auf dem irgendein Getreide wuchs, hatten sie sich auf den lehmigen Untergrund gelegt. Natürlich, beinahe triumphierend klang ihre Stimme später bei diesem Wort, war er sofort in sie eingedrungen, hatte sich an ihren Körper geklammert wie an eine Rettungsboje. Wir lachten darüber. Lieber allerdings hätte ich gewusst, ob nicht jeder dieser Ausgehungerten so reagierte. Aber ich stellte andere Fragen. Ja, natürlich sei es klamm und schmierig dort am Boden gewesen. Sie guckte jedes Mal ungläubig beim Gedanken an diese versunkene Szenerie. Klamm und schmierig. Es brauchte ein paar Jahre, damit die Eigenschaften dieses Ortes in den Hintergrund traten, damit nur die Erinnerung an ihre jugendliche Unverfrorenheit blieb. Stolz und Kopfschütteln zugleich. Und dann, wohin mit dieser Gier, der Hastigkeit der Wochenenden jedes Mal, wenn es wieder in die Schule ging? Dachte sie an ihren Körper, wenn sie pünktlich auf dem Schulhof erschien? An die Hitze, die ihn unter der neu entdeckten Liebe befiel, sein ungeahntes Aufbäumen? Teilnahmslos wie alle hörte sie den Ansprachen bei den gelegentlichen Appellen zu. Wenn die Landesfahne gehisst wurde, blickte sie kurz auf. Dann das offizielle Grußritual, das die älteren Schüler nur träge befolgten. Eine kleine, gelassene Provokation, damit der Eindruck einer gleichgültigen Meute blieb. Die üblichen Aufgaben, ohne einen Zwischenfall, ohne zu widersprechen, machte meine Schwester Meldung vor den Lehrern. Zu Jubiläen rezitierte sie hin und wieder ein Gedicht. Sie übernahm im Singeklub den Schellenring. An Gedenktagen legte sie Kränze nieder, Kränze zu Ehren des Namensgebers der Schule, zu Ehren der toten Führer der Arbeiterbewegung, zu Ehren der Jugendorganisation. Sie nahm an politischen Sitzungen teil und verfasste Berichte über Exkursionen, die sie nach festgelegten Regeln und originell gestaltet ins Gruppenbuch der Klasse schrieb. Ein paar Jahre später, als all diese Dinge schon unwirklich, als sie schon zu einem Scherz geworden waren, erinnerte sich der Soldat plötzlich an meine Schwester. Sie hatte inzwischen ein zweites Kind bekommen und freute sich über seinen Anruf. Warum nicht ein Wiedersehen? Sie merkte, als sie mit ihm sprach, dass das Gefühl der Verliebtheit, das sie damals ja erst ausprobiert hatte, schon seltsam altmodisch geworden war, wie alles, das sie in der anderen, untergegangenen Gesellschaft erlebt hatte. Nicht 7 oder 8 Jahre, ein ganzes Menschenleben schien in die Zeitlücke zu passen. Sie wohnte noch immer an demselben Ort, die Erinnerungen aber waren bereits wie ausgeblichen, hatten mit der Gegenwart kaum mehr etwas zu tun. Sie erkannte ihn sofort, als er sich meldete, obwohl sie nur ein paar Wochen mit ihm verbracht hatte, damals, in dieser anderen Zeit. Auch später hatte sie nur selten an ihn zurückgedacht. Er war nicht der Einzige gewesen. Aber er war der Einzige, der schließlich wiedergekommen war, zurück in diesen aufgegebenen Ort, zurück zu ihr. Er muss gelogen haben, aber sie hat nicht danach gefragt. Bei diesem ersten überraschenden Anruf gab er vor, er sei zufällig in der Gegend. Jahrelang, jetzt muss ich seltsam schon sagen, bis zum Schluss, blieb das als Witz zwischen uns. Dass jemand in dieser Landschaft zufällig vorbeikam, war so wenig vorstellbar wie die Tatsache, dass einer beruflich in ihr zu tun haben könnte. Was für ein Beruf sollte das sein? Inzwischen gibt es Autobahntrassen für die Urlauber, die von Berlin aus nach Norden zum Meer gelangen wollen, aber sie führen an der Gegend vorbei. Es scheint, als hätte sie den Menschen zu keiner Zeit einen Grund gegeben, sich ganz und gar niederzulassen in ihr. Eine Stunde später war er da gewesen, in dem Haus, vor dem ich sie bis vor wenigen Wochen noch so gesehen habe, wenn ich an sie dachte. Sie in der Dunkelheit, dem Regen. Er bewunderte das neue Kind, das im Kreiskrankenhaus zur Welt gekommen war, und fand es einen schönen Zufall, dass er als Soldat einmal auf derselben Etage gelegen hatte, als das Krankenhaus noch ein Lazarett gewesen war. Sie wusste nicht, dass er während seines Militärdienstes regelmäßig Erstickungsanfälle gehabt hatte, mentale, wie er sagte, Schweißausbrüche, eine Enge in der Brust, und fragte ernst nach. Aber er lachte über all das, vor allem darüber, dass im Lazarett ein Spion im Bett neben ihm gelegen hatte, ein Aushorcher, ein falscher Kranker, der zwar hustete und stöhnte, aber immer genug Luft gehabt hatte, ihm Fragen zu stellen über die Kameraden aus der Kompanie, sein Privatleben. Wer sich mit einer seltsamen Krankheit wie dieser, einer engen Brust, dienstuntauglich machte, war verdächtig. Aber genauso verdächtig waren dem zukünftigen Liebhaber meiner Schwester damals die Fragen des Lazarettspitzels vorgekommen, auf die er immer verrücktere Antworten gegeben hatte. Das beleidigte Schweigen des Spitzels konnte er noch immer vorspielen. Diese unverhoffte Begegnung zwischen ihnen nach Jahren ließ meine Schwester aufatmen. Die frühere Zeit ließ sich ja wie eine lange Anekdote erzählen. Die Vergangenheit war plötzlich ein amüsantes Geschichtenreservoir. Sie lachten viel bei diesem ersten Wiedersehen. Sie lachten über seine Erstickungsanfälle, über die Angstzustände und Schweißausbrüche, über den idiotischen Spion in dem Krankenhausbett neben ihm, über die Prügeleien beim Tanz und darüber, dass die Monate ihres Zusammenseins in Wirklichkeit nur 4 Samstage gewesen waren, an denen er ein paar Stunden Ausgang gehabt hatte. Dazu ein halbes Dutzend Briefe, die zwischen seiner Kaserne und unserer Wohnblocksiedlung hin und her gegangen waren. Für ihn hatte der Ort bei dieser Wiederkehr seine Bedrohlichkeit verloren. Er schwärmte sogar von der Schönheit der Natur drumherum. Aber auch darüber mussten sie dann lachen. Erst als er sich schon verabschiedet hatte, kam beiden der Ernst wieder. Ihnen fiel ihre wirkliche Vergangenheit ein. Der Soldat drehte um, noch bevor er durch die Gartenpforte war, griff meine Schwester ohne ein Wort an der Taille und schob sie ins Haus zurück. Das Kind hatte großäugig in einer Babywippe dagelegen und behutsam federnd den Erwachsenen neben sich auf dem Teppich nachgespürt.